Astor Interview Lounge.
Der Star Talk mit Christian und Bettina Aust.
Und bevor wir loslegen, starten wir, ihr kennt das ja schon, mit unserer Schnellfragerunde zum Warmwerden. Und die fängt erstmal ganz simpel an. Wie heißt du?
Ich heiße Emily Cox.
Was ist dein Beruf?
Ich bin Schauspielerin.
Wie heißt dein aktueller Film?
Mein aktueller Film heißt Der Medikus 2.
Welchen Film siehst du immer wieder und er wird dir nie langweilig?
Ich sehe E.T. sehr oft und das ist ein richtig guter Film, meiner Meinung nach.
Popcorn süß oder salzig?
Unbedingt salzig.
Mit welcher berühmten Schauspielerin oder welchem berühmten Schauspieler, tot oder lebendig, würdest du gern einen Tag verbringen?
Julianne Moore.
Wenn du eine Zeitreise auf ein Filmset machen könntest, welches würdest du dir aussuchen?
Ich würde gerne aufs Set von E.T. gehen. Ich glaube, das ist richtig spannend.
Was ist dein Lieblingsfilmzitat?
E.T. telefoniert nach Hause.
Was wissen die meisten Leute nicht über dich?
Ich rede immer so viel. Was weiß man nicht über mich? Die meisten Leute wissen nicht, dass ich fast jeden Tag eine Tafel Schokolade esse.
Oh. Das sieht man aber nicht.
Wer war dein erster Leinwandschwarm?
Mein erster Leinwandschwarm war Leonardo DiCaprio.
Wie süß.
Es ist immer noch ungewohnt, da wir uns ja noch nie getroffen haben und da du so präsent bist in meiner, Filmografie und meinem Last Kingdom gucken vor allen Dingen auch.
Cool.
Denke ich, Mensch, Britta, sie sieht ganz anders aus.
Die Haare sind ab. Ja, genau. Wo ist ihre Axt?
Was macht sie? Was holt sie das Schwert jetzt nicht raus? Herzlich willkommen in der Astor Interview Lounge.
Wir sind Bettina.
Und Christian, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Und unsere Gästin ist diesmal die Schauspielerin Emily Cox. Ihr kennt sie aus Filmen wie Alma und Oscar oder Unsichtbarer Angreifer.
Ja, natürlich auch aus Serien wie The Last Kingdom, Achtsam Morden und Jerks. Hallo Emily, herzlich willkommen in der Astor Interview Lounge.
Hallo.
Ja, wir haben gerade schon gesagt, wir haben so präsent dieses Bild von dir im Kopf.
Das hast du vor allen Dingen im Kopf.
Ja, ich denke immer, Britta sitzt jetzt vorm Mikrofon, aber du siehst heute ganz anders aus. Trägst kein Fell auf jeden Fall.
Ich trage kein Fell, ich habe keine Axt dabei. Ich kann mich noch zurückhalten.
Und die Haare sind abgeschnitten.
Das stimmt, die sind seit 3 Wochen ab circa.
Steht dir sehr gut. Machst du es für eine Rolle oder einfach mal ein Change?
Danke, nein, ich habe das privat gemacht tatsächlich in erster Linie, weil ich seit 8 Monaten ein Baby habe und dann die ganze Zeit meine Haare so zieht, wenn er trinkt. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Aber jetzt zieht er noch mehr, weil er kommt trotzdem noch ran und kommt dann ganz nah an den Kopf ran und dann tut es richtig weh, wenn so kurze Haare gezogen
scheint werden. Lange Arme zu haben, auf jeden Fall.
Ein Riesenbaby.
Emily, dein neuer Film ist Der Medikus 2 und darin spielst du Königin Mercia, eine Frau, die weiß, was sie will, die Krone und die Macht. Und dieses Ziel, das verfolgt sie vollkommen skrupellos. So haben wir dich ja noch nie gesehen in so einer Rolle. Wie hast du deine innere, machthungrige Königin gefunden?
Das war tatsächlich speziell, weil das eben von außen so eine böse Figur ist, würde man vielleicht sagen. Also so eine intrigante Frau, die einfach sehr, sehr schlimme, schreckliche Dinge tut und Leute verletzt. Und ich fand total spannend, mich zu fragen, warum ist jemand böse? Also ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der einfach böse ist, sondern ich denke, Menschen haben meistens Gründe. Und in ihrem Fall denke ich einfach, dass sie sehr, sehr allein ist, dass sie sehr, sehr einsam ist, dass sie, sie hat ja mehrere Schwangerschaften auch verloren. Und ich habe mich auch gefragt, warum will sie so unbedingt Macht haben und hat die vielleicht als Kind irgendwas erlebt, was sie total entmachtet hat und was auch ist in diesem Film, also sie ist ja die Frau des Königs, eigentlich kämpft sie die ganze Zeit um ihr Leben, weil er könnte sie die ganze Zeit von heute auf gleich einfach umbringen lassen. Das war damals so. Und das fand ich spannend. Ich fand spannend, diese Figur zu entdecken und ich fand spannend, diese dunklen, dunklen Seiten in mir zu finden und auszuleben.
Also das heißt, du hast dir da so richtig so eine Backstory ausgedacht, warum sie so geworden ist, wie sie jetzt ist.
Genau, ich habe mir das ausgedacht und ich habe mich gefragt, was ist vielleicht so ihr Ziel, wonach sehnt sie sich? Und dann habe ich mich gefragt, woher kenne ich das in meinem Leben? Also woher kenne ich das aus meinem Leben, dass ich mich nach Liebe sehne, dass ich mich machtlos fühle? Weil je näher, also mir geht es so beim Spielen, da sind ja Leute sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es auch fast schon Kämpfe zwischen Schauspielern und Schauspielerinnen zu dem Thema. Also für mich ist es so, je näher ich so Figuren an mich heranhole, desto eher kann ich sie verstehen. Und dann, also ich versuche es als Emily zu begreifen, emotional jetzt nicht im Kopf, sondern so emotional, was bedeutet es, sich nach Liebe zu sehen, was bedeutet es, sich nach Macht zu sehen. Und dann lasse ich diesen Emily-Ding komplett weg und gehe voll in die Rolle. Und gehe da an Orte, was mich schon auch Überwindung kostet und auch Mut kostet, gehe da an Orte, in die ich im normalen Leben niemals gehen würde.
Und was macht das mit dir? Also du hast gesagt, du hast das ausgelebt. Was passiert dann da anschließend? Also,
hat gedacht. Das war tatsächlich lange ein Thema für mich. Also ich finde, das ist das Spannende an diesem Beruf. Ich glaube daran, dass wir alle sehr viel in uns haben, was wir nicht ausleben. Also ich glaube, wir haben alle sehr viele Seiten, die wir nicht ausleben, Gott sei Dank, in den meisten Fällen. Und das ist schon erstmal overwhelming, also ich finde gerade irgendwie kein besseres deutsches Wort.
Das ist überwältigend schon.
Überwältigend. Zu merken, um Gottes Willen, da sind auch wirklich einfach dunkle Seiten in mir und unter anderen Umständen wäre ich vielleicht so oder so geworden. Gleichzeitig finde ich, gibt es aber auch dieses Wissen eine große Freiheit, weil ich mich ja im echten Leben dann genauso auch fürs Licht entscheiden kann. Also ich glaube, dass ich sehr viel oder dass wir als Menschen natürlich gewisse Dinge passieren, gewisse Dinge sind so, aber ich glaube, wir haben sehr viel auch in der Hand und wir können uns auch irgendwie sehr stark entscheiden, vielleicht wie wir die Welt wahrnehmen und uns auf Dinge fokussieren oder halt ausblenden und nicht fokussieren.
Aber du brauchst so ein emotionales Verständnis für deine Rolle. Mhm, genau. Das heißt, du liest da nicht einfach nur das Drehbuch, sondern du musst die verstehen.
Genau, ich muss irgendwie wirklich, also mir ist ganz, ganz wichtig, gerade bei so einer Figur, wo man sich irgendwie denken würde, die hat mit mir gar nichts zu tun, irgendwie die ist ganz weit weg von mir. Gerade bei so einer Figur ist mir total wichtig, die zu verteidigen. Also, dass ich in dem Moment, wo ich spiele, mir nicht denke, das ist jetzt eine Mörderin, die hat mit mir nichts zu tun, sondern dass ich wirklich verstehe, wie kann jemand so weit kommen, dass sie jemand anderen umbringen möchte, emotional. Auch wenn ich als Emily natürlich mir denken kann, das ist jetzt total falsch, was jemand macht, gerade eine Mörderin oder so. Aber im Moment des Spielens, nur für den Moment des Spielens, ist es für mich total wichtig, dass ich es wirklich verteidige. Also, dass ich wirklich denke, ich kann verstehen, warum diese Frau das gerade tut.
Ja, klar. Der Hofnarr muss jetzt eben über die Klinge springen. Es ist einfach so. Er hat den schlechten Witz gemacht und deswegen muss er jetzt, der muss jetzt einfach sterben. Das ist einfach so. Aber es gibt ja britische Kollegen, die sagen oft, spiele einfach das, was auf dem Blatt steht, so ungefähr.
Ja,
ne?
Genau. Also das ist schon das, so. Das ist wirklich wie so ein Kampf. Also es gibt wirklich auch so, dann gibt es diese berühmte Geschichte von Laurence Olivier, glaube ich, der dann irgendwie zu seinem Schauspielkollegen gesagt, have you tried acting, my friend?
Ich finde, weil wir ja gerade gesagt haben, das sagtest du auch, böse oder intrigant, wenn Königin Mercia ein Mann wäre, dann würde man doch wahrscheinlich einfach nur sagen, er hat einen ausgeprägten Machtinstinkt und er nimmt sich, was er will, egal mit welchen Mitteln. Aber weil sie eine Frau ist, so ging mir es ein bisschen, sagt man vielleicht, ja, sie ist bösartig oder intrigant, wie du sagst. Wie siehst du das?
Interessant, ja. Ja, ich habe darüber nicht nachgedacht, aber ist definitiv so, dass wir gewisse Zuschreibungen Frauen eher geben als Männern und Männern eher geben als Frauen. Also, dass wir da sehr in Schubladen denken, was ich generell total schade finde, weil ich glaube, wir sind einfach alle Individuen. Und ich finde es total schade, wenn aufgrund des Geschlechts man da irgendwelche Zuschreibungen macht, ja.
Was ich noch kurz sagen muss, es gibt natürlich gar keinen Hofnarren in der Medicus 2. Das war jetzt auch das einfach nur ein Witz aus der Hüfte sein. Nicht, dass ihr jetzt in den Film geht und denkt so, wann Hofnarr? Wird denn der Hofnarr jetzt hingerichtet? Was hat der denn da erzählt? Ne? Im Mittelalter kennst du dich ja durch deine Rolle als Brida in 5 Staffeln The Last Kingdom plus Film dann auch noch wirklich gut aus. Hat dir das auch so ein bisschen geholfen, dich in dieser Welt, so in diese Welt so reinzufinden am Set?
Also ich glaube schon, dass es mir geholfen hat. Also einmal, weil erstmal finde ich, ist da ein bisschen so eine Distanz, so eine Figur zu spielen, die vor so langer Zeit gelebt hat. Also Jahrhunderte von Jahren her und gut, es ist Fiktion, aber trotzdem, die Menschen damals waren irgendwie anders, denkt man sich, oder ich denke mir das schnell so, das hat mit mir eben wieder gar nichts zu tun. Und bei Breeder habe ich halt schon gemerkt, dass es für mich nur funktioniert, wenn ich so rangehe, dass ich mir denke, und ich glaube auch, dass es so ist, dass diese Menschen von damals von den Grundbedürfnissen gar nicht so anders waren als wir. Also dass sie sich nach sehr ähnlichen Dingen gesehnt haben und dass sie ganz ähnliche Dinge wollten, aber vor anderen Herausforderungen gestanden sind, weil zum Beispiel die Welt einfach so gefährlich war, weil es Krankheiten en masse gab, keine Medikamente, weil man einfach so sterben konnte. Also die Liste ist endlos lang. Aber ich glaube, es hat mir geholfen, dass ich das schon mal gemerkt hatte, dass das eigentlich sehr viel mit mir auch oder mit uns allen, glaube ich, zu tun hat. Dann hat mir natürlich geholfen, dass ich schon reiten konnte von Last Kingdom.
Das hilft natürlich.
Und es hat mir geholfen, dass ich schon mal gekämpft habe. Da muss ich jetzt erstmal, ist ja nicht so viel, aber so ein bisschen schon. Und zu Kleinigkeiten wie, es gibt so einen Moment, wo ich so selbstverständlich auf so einem Pferd reite und so die Hand hebe und das Heer dann hinter mir stehen bleibt. Und irgendwie kostet es, finde ich, auch wieder beim ersten Mal Überwindung, aber das hatte ich jetzt auch schon ein paar Jahre lang gemacht gehabt. Insofern ja, hat es
sah
auch
sehr lässig aus bei
mir. Ja, sehr bestimmt. Das Heer kam dann ja
die
auch.
Die bleiben stehen. Ja, ja. Egal, was ich mache, die bleiben auf jeden Fall stehen.
Was ist das mit dir und dem Mittelalter? Was meinst du? Also der Medikus, The Last Kingdom, warum, was sehen Menschen in dir? Warum passt du so gut in diese Geschichten hinein? Was meinst du?
Das frage ich mich auch. Vielleicht sieht mein Gesicht so aus, wie mittelalterlich. Man sich, so mittelalterliches Gesicht. Ich weiß es nicht. Also es ist tatsächlich spannend. Ich glaube, das müsste man die fragen, die mich besetzt haben, ja.
Hast du mit Regisseur Philipp Stölzel drüber geredet, was er in dir gesehen hat? Und worüber habt ihr gesprochen, als es darum ging, die Rolle zu finden? Mhm.
Ja, mit Philipp habe ich tatsächlich, also er hat es tatsächlich relativ am Anfang mal gesagt, nach dem Casting, das, was ihm so gut gefallen hat, war, dass man mir dieses Weiche auch so glaubt. Also, dass man nicht einfach sofort denkt, um Gottes Willen, die ist ja einfach nur böse, sondern dass ich auch eine sehr, meinte er, keine Ahnung, sehr liebevolle Ausstrahlung auch haben kann. Und dass er gerade das spannend gefunden hat, dass jemand, die auch diese andere Seite hat, dann so böse wird oder so böse / traurig wird. Und mit ihm zu arbeiten war wirklich wunderschön. Also, ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiger Regisseur, ein ganz großartiger Schauspielregisseur, der auch wirklich was will und der sehr viel Respekt hat und sehr auf Augenhöhe kommuniziert hat, finde ich. Und ich finde, wir haben so diese Figur gemeinsam erschaffen und das war irgendwie eine total schöne Erfahrung. Ja.
Ja, es funktioniert ja auch, weil man weiß ja am Anfang gar nicht so genau, worauf läuft es jetzt eigentlich hinaus mit dieser Figur? Ne? Weil ja. Du ja schon, man sieht ja nicht von Anfang an, du bist ja nicht, also wie sieht jemand aus, der böse ist? Aber du hast ja auch was ganz Weiches und deswegen weiß man nicht so genau, ist man nachher umso überraschter. Ne? Mhm. Aber wir wollen ja auch gar nicht zu viel verraten.
Und dann noch dieser Schwangerschaftsbauch dazu und so, das macht ja nochmal.
Ja, ja, macht auch was aus.
Mhm. Emily, wie gut kanntest du dich denn in der Welt des Medikus aus? Hattest du die Bücher gelesen? Hast du den ersten Teil schon vorher gesehen oder jetzt erst im Zusammenhang mit den Dreharbeiten?
Also tatsächlich kannte ich es als Namen und ich wusste, das war irgendwie so ein sehr erfolgreicher Film. Ich hatte ihn nicht gesehen, muss ich gestehen, und habe ihn mir dann angeschaut und habe mich umso mehr gefreut, dass die mir jetzt dieses Angebot gemacht haben von dieser Rolle, weil ich den Film einfach richtig gut fand und ich es schön fand, dass sie mir das zugetraut haben. Also ich habe mich geehrt gefühlt, dass die mir es zugetraut haben, so eine, wie ich finde, challenging Figur zu spielen.
Hast du denn da sofort zugesagt, als das Angebot kam? Weil sie ist ja schon jemand, wie wir jetzt schon ein bisschen von dir auch gehört haben, die böse, intrigant ist. Hast du da vielleicht auch gedacht, will ich das überhaupt spielen? Will ich mich darauf einlassen?
Mhm. Also ich hatte nicht so viel Zeit zu überlegen, weil ich sehr kurzfristig besetzt wurde. Das war wirklich gar nicht lange. Und mir war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich das drehen will. Einerseits, weil ich ein sehr positives Gefühl Philipp gegenüber hatte und das Gefühl hatte, dass er irgendwie weiß, was er macht. Weil ich das Buch gut fand und weil ich es auch eine Herausforderung fand. Ich liebe Herausforderungen und ich fand es eine Herausforderung, so eine Frau zu spielen und in diese Dunkelheit zu gehen, ja.
Ein großer Vorteil war natürlich auch, ihr habt ja auf Englisch gedreht. Mhm. Das ist ja für dich so, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, gewissermaßen auch mit Muttersprache, weil du bist ja zweisprachig aufgewachsen. Dein Vater ist Brite, deine Mutter Irin. Für internationale Produktionen natürlich ein großer Vorteil, ne, dass du da akzentfrei Englisch sprechen konntest.
Ja, das war gut, das stimmt. Das war mir früher gar nicht so bewusst, aber klar, also das war schon bei Last Kingdom von großem Vorteil, dass ich einfach Englisch sprechen kann und dass es Es ist auch emotional. Also ich bin in Österreich aufgewachsen und habe da mein Leben lang gelebt. Und ich habe mit England und Irland eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ich habe da nie gelebt. Ich fühle mich eigentlich auch als Österreicherin. Aber ich merke dann doch beim Spielen, dass das wirklich so sehr meine emotionale Sprache ist. Weil ich habe zuerst Englisch gesprochen, bevor ich Deutsch gesprochen habe. Ich kann aber eigentlich Deutsch besser, weil ich da in der Schule war, studiert habe und alles. Aber es hat so was tief Emotionales, weil das, glaube ich, meine erste Sprache war. Auch interessanterweise zum Beispiel, jetzt habe ich ja mit Kollegen gespielt, die Iren sind. Also Liam und Aidan sind zum Beispiel irische Schauspieler. Und es ist so absurd, weil ich habe eigentlich nur den irischen und englischen Pass, aber ich habe noch nie mit irgendwelchen Iren, ich habe wenig mit Iren zu tun. Also in Wien leben nicht so, also oder ich kenne nicht so viele Iren, weiß ich nicht genau.
Vielleicht gibt es einen irischen Pub,
wenn du mal gehen kannst. Genau, da muss ich ein paar irische Freunde finden. Und es war irgendwie cool, mit jetzt so irischen Kollegen zu spielen. Das war, glaube ich, das erste Mal, ja.
Und du musst dich dann ja...
Du hast ja die deutsche Fassung, du hast dich ja dann selbst synchronisiert. Was ist das denn für so eine Erfahrung, dann nochmal so die Synchronisation zu machen?
Also das war speziell. Also grundsätzlich ist es so, dass ich wirklich ungern synchronisierte Filme anschaue. Und ich finde das wirklich meistens furchtbar, wenn Filme synchronisiert sind, weil ich finde, es nimmt ganz viel weg. In diesem Fall war es dann so, dass ich es gemacht habe und wirklich so hingegangen mit bin und oh Gott, das wird total furchtbar und das wird irgendwie alles zerstören und so. Und dann war das ein großartiger Synchronregisseur, der eben nicht diesen Ton wollte, sondern der nach einer großen Natürlichkeit gesucht hat und nach einer großen Echtheit, was ich total liebe. Und da hat es mir das erste Mal richtig Spaß gemacht zu synchronisieren. Das fand ich wirklich total cool. Ohne jetzt irgendwie das Handwerk von Synchronsprechern runterzumachen. Also es ist eine unglaubliche Leistung, das zu können. Nur halt diesen Ton, der gefällt mir persönlich halt einfach nicht so gut, den viele deutsche synchronisierte Filme haben. Deswegen, also das war eine total schöne Erfahrung jetzt, dass das auch so gehen kann.
Hast du die bei The Last Kingdom eigentlich auch selbst synchronisiert? Oder?
Ja.
Ich erinnere mich jetzt gar nicht, weil ich es immer auf Englisch gesehen habe. Deswegen. Ja.
Also bei Last Kingdom war es so, da hatte ich es im Vertrag und bei der ersten Staffel hatten die es, glaube ich, irgendwie vergessen. Und dann hat mich irgendwer anderer synchronisiert. Und dann haben wir, genau, und dann ab der zweiten Staffel bin das dann ich.
Naja, müssen wir darauf achten. Vorher, nachher. Also erste genau. Staffel, zweite Staffel.
Wie verändert sich die Stimme?
Ich denke, wir verraten jetzt nicht zu viel, wenn wir sagen, dass auch Königin Mercia irgendwann zum Schwert greift. Ja, also eine Waffe, die du ja gut kennst aus The Last Kingdom.
Das konnte ich sogar nämlich auch auf Ungarisch sagen. Das war ganz lustig, weil ich ja beides jetzt in Ungarn gedreht habe. Und es sind die paar wenig ungarischen Sätze, die ich kann, sind Hol von a Baltam, wo ist meine Axt?
Oh, okay.
Und Hol von a Törem, glaube ich, ist, wo ist mein Schwert? Das ist also lustig.
Das hörte sich jetzt sehr lässig an. So.
Und wie ihr seht, lernt ihr im Podcast auch mal was dazu. In diesem Fall Ungarisch. Genau. Sätze, die man immer braucht, wenn man nach Ungarn kommt.
Ja, aber in dem Fall wirklich, das war so lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz je wieder brauchen werde nach Last Kingdom. Schon kommt der nächste Film daher und ich kann ihn wieder anwenden.
Ja, bist du ja wirklich Schwertkampf-Expertin, kann man schon sagen. Was ist wichtig, wenn man beim Schwertkampf gewinnen will?
Also wirklich im Moment zu sein, würde ich sagen. Also nicht langsam zu sein. Und unsere Schwertkämpfe sind ja, muss man sagen, keine echten Schwertkämpfe, Gott sei Dank, sondern sind ja choreografiert. Und ich mache das immer so ein bisschen wie einen Tanz. Da haben mich die Stuntleute immer ein bisschen sich lustig gemacht über mich. Aber ich habe dann Musik mitgebracht an Set oder bei den Proben von Last Kingdom. Und wir haben dann Musik gemacht. Und ich habe als Jugendliche sehr viel getanzt. Und ich habe es halt so gemacht, so konnte ich mir viel besser merken, was ich gemacht habe. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ist dann, genau, wie beim Tanzen.
Und dann 6 zuschlagen.
Genau, 6 zuschlagen, 7 zutreten, 8 wegdrehen, so ungefähr. Und dann, also, was ist wichtig zu deiner Frage ist, denke ich, wenn man das dreht, nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Also genau, dass man mit dem oder der man kämpft in so einen, ja, ähnlich wie beim Tanz, in so einen Tanz kommt.
Fühlt dir das leicht, das zu lernen, Schwertkampf, oder war das schwierig am Anfang?
Also es hat mir wahnsinnig großen Spaß gemacht. Es war ein bisschen schwierig insofern, also Alex Uhtred, der Hauptdarsteller von Last Kingdom, hat immer Witze gemacht, weil er meint, das sieht ein bisschen aus wie so eine Ballerina, die irgendwie mal zum Schwert greift. Insofern, was für mich eine Herausforderung war so tief unten zu bleiben und irgendwie so, ja, und auch fest zuzuschlagen. Ich habe keine Geschwister, ich habe noch nie gekämpft oder hatte davor noch nie gekämpft Und ich finde es schon eine Überwindung. Alex meinte dann immer, ja, just hit harder. Und dann habe ich, also wirklich, ich hatte halt Angst, ihn zu verletzen. Ich wollte nicht verletzen. Und man wird da eben verletzt. Also ich, also nicht schlimm, aber ich kam schon immer von Last Kingdom wirklich mit blauen Flecken nach Hause.
Okay. Als du das jetzt gerade so erzählt hast, ich kann mir vorstellen, das hat auch was Befreiendes, mit so einem Schwert zuzuschlagen. Und dabei vielleicht auch zu schreien. Würdest du sagen, das macht einen ausgeglichener nach so einer Schwertkampfszene?
Eventuell vielleicht ja. Also ich glaube, es ist, also einerseits ja eh immer gut, sich zu bewegen. Es hat sich, also hat wirklich Spaß gemacht. Und wie du sagst, auch so seine Aggressionen mal so ein bisschen rauszulassen, ist ja eben auch Teil dieses Berufes, den ich eben wirklich schön finde. Also jetzt gar nicht auf Aggressionen bezogen, sondern einfach alle Facetten von sich zu leben vielleicht.
Ich frage mich ja immer, also ich war ja schon bei Dreharbeiten dabei und kleinere Sets, größere Sets, und es ist ja wahnsinnig viel los, ihr müsst wahnsinnig viel warten. Wie schaffst du das, im entscheidenden Moment da zu sein? Also dich zu konzentrieren, zu fokussieren auf die Szene dann und dann wirklich was ganz Anrührendes irgendwie zu liefern, was, während du vorher wahrscheinlich eine Stunde gesessen hast und was weiß ich, Musik gehört oder Däumchen gedreht oder...
Ich glaube, es ist so, weil mich das einfach so interessiert. Also ich bin dann so in der Geschichte drin, wenn dann irgendwie und bitte oder Action geschrien wird, das ist eben so cool an diesem Beruf. Also es ist, man muss so springen. Es ist, glaube ich, so ein bisschen wie so Skispringen oder so. So stelle ich mir zumindest vor, ich kann nicht Skispringen. Wer weiß, vielleicht irgendwann mal für eine Rolle wäre cool. Aber ich glaube, es geht sehr stark darum, wirklich zu springen und in dem Moment zu sein und dann bin ich so stark in dem Moment, dass ich wirklich an gar nichts anderes mehr denke. Das macht auch ein bisschen süchtig, muss ich sagen. Und mit diesem Abgelenktsein, was ich zum Beispiel mache, also was mir tatsächlich schwerfällt, gerade bei so dunklen Rollen, wo es so irgendwie so oft sehr emotional dann irgendwie zugeht, ist, wenn man jetzt davor 1000 Witze macht und dann irgendwie einfach zack rüber switchen soll, das fällt mir nicht so einfach. Und am Set ist oft eine gute Stimmung, Gott sei Dank. Und was ich dann oft mache, ist mir Musik mitnehmen. Also ich sitze dann oft einfach auch sehr für mich eigentlich und höre mir davor Musik an.
Was ist das für Musik, die du hörst?
Das ist sehr peinlich.
Wieso? Peinlich gibt es bei uns nicht.
Erzähl mal.
Ich höre zum Beispiel, und dann, ich habe einen Freund, der macht sich immer so lustig über mich, weil ich das da drauf habe. Es gibt ein Musical, das heißt Annie. Da gibt es ein Lied, das heißt Tomorrow. The sun goes out tomorrow.
Und ich hatte sich sehr positiv an, finde ich.
Das stimmt.
Und sehr emotional, ne?
Es ist ein sehr, sehr emotional. Es geht um so ein Waisenkind, das irgendwie hofft, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe das Kind immer gesehen, aber das, glaube ich, hofft, irgendwann ein schönes Leben zu haben. Und ich habe das mit meinem Papa viel geschaut, das Kind. Und irgendwie, wenn ich weiß gar nicht, warum mich das so berührt, das berührt mich zum Beispiel sehr. Manchmal höre ich auch einfach nur so ganz normale Musik zum Entspannen. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich.
Aber interessant, dass du nochmal fragst, weil ich wollte nochmal wissen, du hast vorhin nämlich auch gesagt, beim Schwertkampf hörst du auch Musik, ne? Was hörst du da? Eher so...
Gladiator.
Okay. Sehr schön.
Der Hans Zimmer, der macht ja, hat ja großartige Musik dafür geschrieben. Da kommt man in einen ganz guten Kampfmodus rein.
Das stimmt.
Emily, du hast ja den Vergleich. Wie würdest du den Unterschied zwischen internationalen Sets und deutschen Filmsets beschreiben? Ist es nur die schiere Größe oder gibt es da noch irgendwas anderes?
Also was mich überrascht hat, ist, dass es gar nicht so unterschiedlich ist, wie ich mir das im ersten Moment vorgestellt hätte. Weil letzten Endes der Kontakt, den ich als Schauspielerin habe, ist trotzdem zu Maske, zu Garderobe, zu Kamera, Regie, Ton. Also eigentlich sehr überschaubar, sehr wenige Leute. Und es geht Leuten darum, eine Geschichte zu erzählen und die möglichst gut gemeinsam zu erzählen. Also da ist sehr viel ähnlich. Und dann, wenn man sich aber so umschaut, ist es auch irgendwie sehr sehr anders, weil da so viele Leute sind. Weil da sind dann plötzlich eben statt bei kleinen Produktionen in Österreich manchmal 30, 40 Leute. Und da sind dann so 500 Leute, die irgendwelche Dinge durch die Gegend tragen. Das zweite Set wird schon mal aufgebaut für später, während man das andere dreht. Man muss dadurch eigentlich auch weniger warten. Und ein großer Unterschied, finde ich, ist, dass man merkt, also beim Team in Ungarn war es für mich so, die sind so gewohnt, mit so Hollywood-Filme zu drehen, auch mit so einem Star-Kult, glaube ich. Und die gehen zum Beispiel, die Leute vom Team, weniger auf einen zu, als jetzt in Österreich oder Deutschland. In Österreich und Deutschland, finde ich, ist es sehr normal, dass man alle miteinander sprechen. Und in Ungarn muss man als Schauspielerin gezielt auf die zugehen. Und die sind das nicht so gewohnt. Merkt man einfach, dass man dann danach was trinken geht oder so. Also das muss dann von uns kommen. Und dann machen es auch alle und dann macht es auch voll Spaß. Aber das ist dort halt nicht so gewohnt, hat man gemerkt. Also Wahrscheinlich fragt Brad, weiß ich nicht, ob Brad Pitt halt mit allen was trinken gehen kann. Oder kann also.
Ja, vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, guck mich nicht an. Oder irgendwie
ja,
sowas. Ja.
Ja, ja, genau.
Man hört ja so einiges, was es so alles geben soll. Was ich total charmant finde, ist, finde ich, dass, das habe ich vorher noch nie so bei dir rausgehört, dass du immer so, man hört dann doch, dass du in Wien aufgewachsen bist. Mhm. Ne? Also das hört sich sehr...
Ich habe drauf geachtet, also mir ist das jetzt schwer gefallen.
Ich habe das früher immer gedacht, dass es ganz wichtig ist, dass es niemand hört, weil ich irgendwie dachte, sonst da kann ich in Deutschland nicht mitreden. Inzwischen weiß ich, dass es Blödsinn ist und ich rede zu.
Es ist eine Nuance, aber es ist
also ich kann
schön.
Ganz gut umswitchen zwischen Österreichisch und Deutsch und Deutsch. Ich glaube, weil wieder meine erste Sprache Englisch war. Aber eigentlich rede ich, also jetzt rede ich eh, ich kann schon noch einiges Wienerischer reden.
Deine Eltern sind beide Musiker. Wir haben uns
Pianisten,
so vorgestellt,
glaube ich, ne?
Pianisten. Mhm. Und wir haben uns irgendwie so vorgestellt, dass du in einem sehr musikalischen Haushalt irgendwie groß geworden bist. Mhm. War das so? Eine Kindheit voller Musik? War das so?
War tatsächlich so. Also meine Eltern sind beide zum Musikstudieren, zum Klavierstudieren nach Wien gegangen. Und nach meiner Geburt, also da musste meine Mutter noch genäht werden, hat mein Papa noch im Wartezimmer mir einen Kassettenrekorder ans Ohr gehalten. Ich muss ihn fragen, was, ich habe ihn auch schon gefragt, habe schon wieder vergessen, entweder Tchaikovsky oder Chopin, Klavierkonzert hat er mir vorgespielt. Das haben wir jetzt dann auch meinem Sohn vorgespielt, allerdings nicht direkt nach der Geburt, ein paar Tage später. Und ja, Musik ist wahnsinnig wichtig gewesen und ist mir auch wahnsinnig wichtig. Also es berührt mich wenig so viel wie Musik. Ich finde es total schön. Was ich aber meinen Eltern sehr dankbar bin, ist, dass sie mich nie dazu gedrängt haben, irgendwie Musik zu machen. Also ich kann jetzt auch nicht besonders gut Klavier spielen, ich kann es schon, aber so ein bisschen halt, weil die mich einfach sehr frei erzogen haben. Und das finde ich total schön. Also ich habe überhaupt kein negatives Gefühl dem gegenüber, weil da immer sehr viel Freiheit mitgeschwungen ist. Ah, und eine Geschichte vielleicht, ich habe als kleines Kind gedacht, dass jeder Klavier spielen kann, weil jeder Mensch, den ich kannte, jeder erwachsene Mensch, konnte Klavier spielen.
Das ist ja eine lustige Geschichte.
Und ich dachte, später ist es halt so, wie wenn man einen Führerschein hat, irgendwann kann man auch Klavier spielen.
Und wie war das bei dir als Kind? Also du hast Klavier gelernt und hast du da richtig Unterricht angenommen bei einer Lehrerin oder waren es deine Eltern, die dir das beigebracht haben?
Also am Anfang hat es mir meine Mama so ein bisschen gezeigt und dann war es aber eine andere Lehrerin, irgendwie eine Freundin von denen hat mir das beigebracht. Und dann habe ich immer wieder aufgehört und dann habe ich irgendwann auch so gemerkt, ich brauche so mein eigenes Ding, also irgendwie... Es war total frustrierend, die Eltern spielen halt dann mega gut und man selber ist halt so händchenklein. Dann kann man irgendwie nicht so richtig impressen. Und dann habe ich viel Musicals gespielt, also ich Kind und Jugendliche. Da habe ich so gemerkt, dass mir das voll Spaß macht und habe dann vor allem getanzt sehr lange und das hat mir totalen Spaß gemacht. Das war dann voll mein Ding eine Zeit lang.
Hast dein eigenes Ding gefunden und spielst du heute noch manchmal Klavier?
Ja, also ich habe angefangen so ein bisschen Lieder zu schreiben. Jetzt versuche ich die ganze Zeit, meine Eltern zu überreden, dass sie mich jetzt unterrichten. Aber die nehmen sich nie die Zeit. Eigentlich habe ich, mein Papa hat mir jetzt versprochen, dass er mir eine Klavierstunde gibt. Und mir zeigt so ein bisschen, weil ich kann überhaupt nicht improvisieren und so Akkorde und so. Und das zeigt mir jetzt ein bisschen.
Was hast du denn mit der Musik vor, die du geschrieben hast?
Groß veröffentlichen und ein Riesenstar werden.
Du willst in die Charts, die bist zu.
Auf Platz 1.
Ja. Der Name ist doch gut. Emily Cox.
Ja?
Ich kann es mir vorstellen. Ja? Also es klingt wie die Nummer 1,
ja,
oder?
Ja, siehst du. Also für mich einfach, ja. Ich will einfach Musik wieder mehr in meinem Leben haben, weil es mir einfach total fehlt.
Und was schreibst du so? Was machst du für Musik?
Also es sind so... Ich habe so zwei Freunde aus Berlin. Einer ist Musikproduzent. Haben wir so ein paar, ja, so eher ein bisschen melancholische Sachen und ziemlich pure, ehrliche Sachen, glaube ich. Ich glaube, meine Stärke ist sicher, also es gibt sicher viele Leute, die sehr viel mehr von Musik verstehen als ich und auch wahrscheinlich sicher viel bessere Stimmen haben. Ich glaube, meine Stärke generell, auch beim Spielen und vielleicht auch im Leben, ist Ehrlichkeit. Und das ist auch was mir sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch das, was durch Kunst hindurchgeht. Also ich glaube, gute Kunst, sei es in der Malerei oder in der Musik oder in der Schauspielerei, hat eigentlich immer mit einem Mut zur Ehrlichkeit zu tun und mit einem Mut, sich auch verletzlich zu machen oder sich zu zeigen vielleicht.
Ja, dann ist die Musik ja jetzt so auf Umwegen, ist ja wieder sehr präsent in deinem Leben.
Ja.
Das ist doch schön. Emily, wann hast du dich denn entschieden, Schauspielerin zu werden? Du hast ja schon gesagt, du hast dann Tanz gemacht, Musical eine Zeit. Was hat dich an der Welt des Theaters und Film so fasziniert, dass du gesagt hast, das möchte ich beruflich machen? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis?
Ja, das ist ein bisschen eine absurde Geschichte, weil ich kannte Theater damals gar nicht so richtig. Ich war 18, ich war sehr selten im Theater. Und ich hatte damals Armyhosen und Dreadlocks und war irgendwie, also.
Echt? Ja. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber wir haben ja alle so Sachen gemacht, damals.
Ne? Haben wir, ja. Kam gerade frisch aus der Schule und dann habe ich so einen Schauspielworkshop gemacht. Ich glaube, mit einem Freund bin ich mitgegangen. Und da war eine Aufgabe, als Kaugummi zu bügeln. Und das fand ich irgendwie total witzig. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Mhm. Also, dass man so tut, dass wenn man ein Kaugummi da bügelt und dann bleiben so die Klamotten so an einem kleben an den Händen und man muss das wieder abschütteln. Irgendwie hat es mir einfach total Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, cool, das könnte man auch beruflich machen. Und dann habe ich mich beworben am Max-Reinhardt-Seminar. Das ist eben so eine Theater-Schauspielschule.
So eine Theater-Schauspielschule, das ist eine der Schauspieltheaterschulen.
Genau, ziemlich tief gestapelt gerade.
Aber das wusste ich eben damals nicht so richtig und habe mich da beworben und habe... damals war Klaus-Maria Brandauer zum Beispiel, das ist so ein sehr berühmter Schauspieler, weiß ich eben, inzwischen wusste ich ihn damals nicht.
So ein Schauspieler.
Er hat mal den Schurken gespielt in einem Bond-Film.
Unter anderem.
Ja. Also deswegen, der ist auch der großen Masse bekannt.
Und das war eben damals peinlich, weil ich nicht mal den kannte. Ich war eben 18, ich war wirklich woanders im Kopf und habe mich dann beworben und war plötzlich auf dieser Schule. Ja.
Interessant. Und wie hast du die Aufnahmeprüfung erlebt? Also erinnerst du dich noch dran? Weil das muss ja doch sehr aufregend gewesen sein, oder?
Das war sehr aufregend. Da bewerben sich so hunderte von Leuten. Und in Wiener Max-Reinhardt-Seminar ist immer noch so. Ich unterrichte inzwischen auch dort. Da ist es so, dass man Nummern kriegt. Also man, damit sie nicht jemanden bevorzugen, weil der jetzt irgendeinen Namen hat, geben sie eine Nummer. Ich war Nummer 172.
Das weißt du noch ganz genau.
Das weiß ich noch. Und danach, dann stand immer meine Nummer da auf der Liste so weiter zur zweiten Runde, weiter zur dritten Runde. Und aufgenommen haben sie uns dann, glaube ich, persönlich gesagt. Genau, und haben uns dann mit Namen angesprochen. Und ich habe immer gedacht, nee, ich glaube, die haben sich vielleicht bei der Nummer geirrt. Ich hatte die ganze Zeit so diesen Stress, dass sie haben eigentlich 173 gemeint oder sowas.
Dass sie am Ende dann sagen so, oh, sorry.
Ja, Entschuldigung, war jetzt leider zu spät. War jetzt doch nicht. ja, genau. Was war nochmal die Frage? Aufnahmeprüfung.
Ja, ja, genau. Was musstest du machen? Bestimmt kein Kaugummi, der bügelt, ne? Also,
nein, stimmt. Da musste ich, das war dann tatsächlich schwierig, weil ich keine Ahnung hatte von Theaterliteratur. Da musste ich mir vier Rollen raussuchen und musste dann auch so tun, das war schwierig. Da musste ich so tun, als würde ich mich wahnsinnig gut auskennen. Da gab es dann so Fragen. Genau, also erstmal musste ich vier Monologe vorsprechen. Da habe ich dann über Freunde gefragt, was gibt's denn für, welche Monologe soll ich denn machen, aus welchen Stücken? Dann habe ich die vorbereitet. Das war einmal Antigone von Sophokles. Einmal... mich gar nicht mehr erinnern. Und auf jeden Fall dann später in der späteren Runde war dann so eine Aufgabe und das war echt tricky, aber da habe ich mich ganz gut durchgeschummelt. Da war so eine Aufgabe, dass man die Leute aus der Jury besetzen sollte für Theaterstücke. Die wollten da, glaube ich, einfach checken, ist die Person wirklich an Theater interessiert und kennt die sich wahnsinnig gut aus. Und ich hatte irgendwie, ich habe dann so, kannte so zwei Stücke und da zufällig passten die Leute aus der Jury gerade wahnsinnig gut auf diese Stücke und war so, du siehst genauso aus wie Pep oder Clown aus Equus oder so.
Schön.
Und die waren ziemlich beeindruckt, glaube ich, und ich hatte eigentlich keine Ahnung.
Aber du unterrichtest ja heute auch am Max-Reinhardt-Institut. Was unterrichtest du?
Also Max-Reinhardt-Seminar unterrichte ich Filmschauspiel.
Seminar heißt es natürlich. Mhm.
Mhm. Institut für Schauspiel, ja stimmt. Filmschauspiel und auch davor habe ich Rollenunterricht dort gemacht. Und das ist nochmal eine total schöne Erfahrung, Leuten, die so am Anfang ihrer Karriere stehen, hoffentlich Mut machen zu können. Also das ist mein Ziel. Mir ist ganz, ganz wichtig, denen Mut zu machen und denen auch so ein bisschen so ein Handwerkszeug dafür zu geben, was man, wie man seine Ziele möglichst hochsteckt, dass man sich nicht einschränkt, bevor man überhaupt angefangen hat. Ich glaube, das machen ganz viele Leute, glaube ich.
Also du meinst so ganz, man träumt ganz groß. Das soll man ruhig machen.
Ich finde ja.
Oh, schön. Schön. Ja, meistens, man versucht ja schon, je älter man wird, dass man dann das so ein bisschen minimiert und eher die kleinen Ziele.
Ja, oder so, okay. Um sich vor Enttäuschung zu schützen, glaube ich. Und das finde ich eigentlich total schade, weil ich finde es super schön, wenn man versucht, mit aller Kraft in die Richtung zu gehen, in die man gehen will. Wenn es dann nicht klappt, ist eh so. Aber es ist doch schade, wenn es nicht klappt, nur weil man sich selber sagt, dass es nicht klappt.
So nach dem Motto, ich muss mich gar nicht bewerben, das ist nichts für mich, muss ich gar nicht versuchen.
Klappt sowieso nicht, ja.
Sie meinen gar nicht die 172. Sie meinen die 173. Was findest du Du hast ja schon drüber gesprochen, das ist ja für dich auch mal so ein bisschen so eine Suche, glaube ich, dich selbst zu erforschen. Was findest du da vor der Kamera oder auf der Bühne? Was ist das, was dich da immer wieder hinzieht?
Immer wieder Dinge, jetzt von, ja, also was mich generell zur Bühne und zum Film zieht, ist lustigerweise Ehrlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass ich beim Spielen eigentlich noch ehrlicher sein kann als im echten Leben, weil ich da, also wenn es gut läuft, weil ich da in einen echten Kontakt mit jemandem treten kann und mich ehrlich zeigen kann. Und danach kann ich ja sagen, es war eh nur die Rolle.
Ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich.
Das ist ein guter...
Interessant.
Ja, also du lernst sehr viel über dich selbst kennen beim Spiel.
Ja.
Du erforschst so die hintersten Winkel deiner Seele, deiner Gedanken.
Eigentlich schon, ja. Hm. Ja, also ich finde es total spannend.
Und du kannst das in einem sicheren Raum machen gewissermaßen?
Genau,
und das den, ist sicher.
Dann kann ich danach wieder verlassen.
In die Box absortieren und dann sagen, genau. Das habe ich jetzt auch gemacht.
Ja, stimmt.
Wie als Königin Mercia.
Richtig, ja genau. Das ist was ich im normalen Leben nicht so oft mache. Auch als Breeder.
Ich habe die Stieftochter eingesperrt. Würde ich im Leben nie machen, im Wirklichen, aber da geht das.
Hast du denn da überhaupt sowas wie Lampenfieber? Das ist ja für dich dann jedes Mal eine ganz tolle neue Erfahrung, oder?
Ich habe tatsächlich inzwischen nicht mehr so viel Lampenfieber und das ist ehrlich gesagt total angenehm, weil ich nicht glaube, dass Sachen so, irgendwie kann mir nichts passieren, weil ich dem Moment vertraue. Also so ist es, wenn es gut läuft, weil ich glaube, dass es gibt kein richtig oder falsch. Ich glaube, es gibt zum Beispiel kein richtig oder falsch, wie eine Szene auszusehen hat oder wie eine Figur auszusehen hat. Und wenn man glaubt, man müsste es richtig machen, dann glaube ich, ist man ängstlich, weil dann könnte man es ja immer falsch machen. Ich glaube aber, alles, was passiert, wenn es aus dem Moment heraus entsteht und wirklich echt passiert, also wenn ich jetzt wirklich echt zu weinen anfange oder wirklich echt zu lachen anfange, das weiß ich davor nicht, dann ist es nicht richtig oder falsch, sondern es ist einfach das, was in dem Moment passiert. Das klingt gerade ein bisschen kompliziert, aber ich glaube...
Das musst du ja dann auch nochmal mit dem Regisseur dann diskutieren, weil der hat ja vielleicht dann eine andere Vorstellung als du.
Das stimmt, da muss man dann einen gemeinsamen Weg finden, da hinzukommen. Ich finde, das fand ich eben auch das Tolle jetzt mit Philipp, oder die Regisseure und Regisseurinnen, wo mir das besonders viel Spaß macht, da ist eben dieser Raum da. Da geht es nicht darum, wie sieht die äußere Form aus? Also lacht die jetzt oder weint die? Oder geht die 3 Schritte nach vorne oder zurück? Das ist irgendwie egal. Sondern diese Regisseure kreieren den Raum, das hat auch Philipp gemacht, dass sehr viel möglich ist. Und er hat dann eine Idee, die schlägt er zum Beispiel vor. Und dann mache ich das, aber im Moment merke ich, jetzt kommt es doch ganz anders raus. Und ein anderer Regisseur wird dann sagen, nein, wir haben es doch ganz anders abgesprochen. Aber er ist dann so, dass er sieht, hey, das ist ja noch cooler, lass uns diese Spur verfolgen irgendwie. Und so ist dann irgendwie
eine künstlerische Offenheit dann, die du da auch schätzt.
Total, ja.
Wir haben schon drüber gesprochen, du hast die irische und die britische Staatsbürgerschaft. Du bist in Wien aufgewachsen. Was meinst du, wie dich diese multinationale Kindheit geprägt hat?
Also ich glaube, die multinationale Kindheit hat mich bestimmt geprägt. Einerseits ist es irgendwie wahnsinnig unterschiedlich. Also gewisse Dinge sind sehr unterschiedlich und sehr verschieden. Und letzten Endes in der Essenz ist es aber alles so wahnsinnig ähnlich. Also das, was unterschiedlich ist, ist bestimmt der Humor. Oder bei mir kam irgendwie der Weihnachtsmann, bei all meinen Freundinnen kam das Christkind am 24. Bei mir, ich musste immer einen Tag länger auf die Geschenke warten. Also alle. Ich frage mich gerade, wie mich das geprägt hat. Vielleicht eine gewisse Offenheit oder so für Unterschiedlichkeiten. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass Dinge so oder so sein müssen, sondern es gibt viele unterschiedliche Arten, Dinge zu tun. Und nicht eines richtig oder falsch, sondern ich glaube, es gibt viele, irgendwie ist oft meistens das Richtige richtig.
Mhm. Nee, aber das stimmt. Das
ist, aber was du meinst. Ja, das ist
eine schöne Lebensphilosophie. Ja, und wenn ihr Emily als, wir sagen jetzt nicht böse Königin, wir sagen als durchsetzungsfähige, machtinstinktmäßige und auch traurige Königin.
Und allein, ja.
Wenn ihr sie im Kino sehen wollt, das könnt ihr machen. Ab dem 25. Dezember dann startet nämlich der Medicus 2.
Mhm. Emily, vielen Dank, dass du da warst in der Astor Interview Lounge.
Ich danke auch.
Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ich danke auch, ich fand es auch super. Danke.
Ja, und wir würden uns freuen, wenn du mal wiederkommst.
Sehr gerne.
Und Wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns und sagt es weiter.